Servus miteinander. Einen Tag nach einem, ich sag mal, sehr interessanten Pokalspiel bei Union Berlin. Eine neue Folge Mir ist an vier mit Torben Hoffmann. Schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Wir sprechen natürlich wirklich ausführlich über dieses 3:2 an der Alten Försterei. Wir wagen auch nochmal einen genaueren Blick, unabhängig von diesem Spiel, auf die Sechser beim FC Bayern. Und wir blicken auch voraus auf gleich zwei Spiele, einmal Sporting und einmal VfB Stuttgart. Folge 29. Auf geht's.
Mir ist an vier. Der FC Bayern Podcast von Sky Sport.
Boah, was für ein Spiel gestern. Also jede Menge drin. Ich glaube, so viele Aspekte, so viele Situationen, über die man nach so einem Pokalspiel sprechen kann, hatten wir schon lange nicht mehr, gerade auch mit Blick auf die Bayern. Und unterm Strich ist es dann halt das Viertelfinale. Und was ich auch noch interessant fand, kommen wir auch nochmal genauer drauf zu sprechen, die Bayern haben den Spieß so ein bisschen umgedreht und treffen gleich zweimal nach Standardsituationen, nach Ecken. Erstmal die klassische Frage, verdient es Weiterkommen, verdient der Sieg für dich?
Aufgrund unterschiedlicher Halbzeiten verdient, klar, die Bayern haben es dann am Ende auch mehr oder minder wegverteidigt, war in der ersten Halbzeit für mich das bessere Spiel der Bayern und in der zweiten Halbzeit dann natürlich eine extreme Drangphase auch von Union Berlin, viele lange Bälle, die Bayern nicht mehr diese Kontrolle gehabt, die sie ja sonst über Monate letztendlich immer gehabt haben in den Spiel. Das war ein typischer Pokalfight, muss man sagen, und die Bayern haben bewiesen, dass sie eben halt auch andere Facetten in ihrem Spiel haben können, das auch aushalten und am Ende dann eben im DFB-Pokal überwintern, das, was sie seit langem nicht mehr gemacht haben. Und von daher sind die Bayern erstmal froh. Und das hat man nach dem Spiel auch gesehen, nach dem Abpfiff. Die Emotionen in der Kurve, das Bild von Joshua Kimmich habe ich noch im Kopf, wo er da die Fäuste ballt. Und da sieht man, wie viel Last auch dann entsprechend abgefallen ist. Also ich muss sagen, das Spiel hat eigentlich das gehalten, was ich im Vorfeld auch irgendwo erwartet habe, dass das ein ganz unbequemes und ekliges Spiel auch für die Bayern werden kann.
Und wie du sagst, vor allem der Traum lebt, endlich mal wieder nach Berlin fahren zu dürfen, nicht für ein Drittrundenspiel bei Union Berlin, sondern eben fürs Finale. Warst du mal an der Alten Försterei im Stadion? Ich nämlich noch nicht. Was so die Stimmung da betrifft, weil das ist natürlich auch nochmal ein Faktor, was es nochmal ein bisschen wertvoller macht für die Bayern sozusagen, sich da durchgesetzt zu haben.
Ja, war ich schon beruflich für Sky, aber eben halt auch als Spieler. Ich habe auch mit 60 damals schon mal an der Alten Försterei gespielt. Das war sogar, glaube ich, auch, wenn ich mich richtig erinnere, im Dezember. Es war sowas von kalt. Ich glaube, wir hatten minus 13, minus 14 Grad. Deswegen ist dieses Spiel mir extrem in Erinnerung geblieben. Und weiß um die Stimmung dort. Und das hat man gestern ja auch erleben können. Enge Stadion, nah dran am Spielfeld. Ist schon eine tolle Atmosphäre und macht auch tatsächlich Spaß, dort zu spielen.
Es war ja grundsätzlich jetzt auch nicht überraschend, dass sich die Bayern schwer tun, wenn man auch das 2:2 sich nochmal ins Gedächtnis ruft von vor ein paar Wochen in der Bundesliga. Trotzdem fand ich es schon beeindruckend auch. Klar, vielleicht haben die Bayern auch so ein kleines bisschen abgebaut in der zweiten Halbzeit, aber wie stark Union war, also das Kämpferische haben sie eh immer, aber dann auch spielerisch, also gerade eben in der Halbzeit 2 die Bayern auch wirklich eingeschnürt, sich Chancen immer wieder rausgespielt, kurz vor Ende auch noch die Chance auf den Ausgleich zum 3:3. Hast du Union so stark erwartet oder hast du erwartet, dass sich die Bayern so schwer tun?
Ja, ich hab erwartet, dass es ein knappes Spiel werden kann oder werden wird. Aufgrund natürlich Anfang November dieses Spiel war ein Bundesligaspiel. Nun war es ein K.O.-Spiel. Von daher habe ich schon gedacht, dass Union natürlich das macht, was sie können. Körperbetont, die Emotionen, das Stadion mitzunehmen. Auch Phasen zu haben, wo sie anlaufen, wo sie pressen. Das haben sie in der ersten Halbzeit auch mitunter probiert. Da die Bayern aber in der ersten Halbzeit sich eben noch besser lösen können, befreien können. Ja. Und in der zweiten Halbzeit, finde ich, haben sie es wirklich gut gemacht. Also fair enough, muss man sagen. Der Rasen spielt natürlich eine Rolle. Ne? Also der war dann am Ende doch ganz schön umgepflügt. Und
sorgt man da bewusst für als Heimmannschaft? Oder ist es aber so, man kann nichts dran ändern, so am 3. Dezember?
Man kann nichts dran ändern, also Es gibt Stadien, da ist es nicht ganz so easy. Also Allianz Arena hat natürlich da auch andere Möglichkeiten. Wenn ich sehe, was die da für Heizung und für Dinger da immer auf dem Rasen stellen. Mhm. Und klar, die Frequenz ist auch nicht ganz so hoch im Stadion von Union Berlin. Jede 2 Wochen wird dort gespielt, aber im Dezember ist es halt so. Und sicherlich wird Union Berlin fair enough, wie viele andere Mannschaften, dann letztendlich auch in so einem K.O.-Spiel, DFB-Pokalspiel, vielleicht auch nicht alles extremst in die Rasen Pflege reinlegen, und das gilt es dann eben auch auszuhalten, und von daher finde ich die Aussagen auch legitim zu sagen, okay, der Rasen war jetzt nicht ganz so einfach zu bespielen, und wir wissen natürlich, dass die Bayern mit der individuellen Qualität natürlich gerne auf einem gepflegten Teppich spielen, dem ist aber nicht so, und das gilt es anzunehmen, und das haben die Bayern ja dann letztendlich auch gemacht, und nochmal Kompliment auch an Steffen Baumgart und seine Truppe, aufopferungsvoll sich da reingehauen in dieses Spiel, und ja, zu viele Tore gemacht auf beiden Seiten.
Ja, es war auf jeden Fall unterhaltsam. Also hat echt gestern auch Bock gemacht, dieses Spiel zu gucken. Ein geiles Pokalspiel, einfach 5 Tore, viele Szenen. Und lass uns auf ein paar Szenen konkret eingehen, weil wir auch gerade über den Rasen gesprochen haben. Thema Handelfmeter, Jonathan Tah. Ball verspringt noch und dann geht er ihm irgendwie so Oberarm, Schulter und irgendwie zieht er den Arm auch noch weg und ich tue mich total schwer. Klar, der Schiedsrichter hat es auch danach erklärt, er verbreitert halt die Körperfläche und damit ist es regelgerecht entschieden, aber ich tue mich trotzdem schwer damit, dass man da dann einen Elfmeter gibt. Wie hast du es gesehen? Auch als ehemaliger Abwehrspieler, du kennst diese Situation gut.
Ja, ich habe den Schiri bei Patrick auch gehört nach dem Spiel. Er sagt, ja, Jonathan Tah sieht, dass der Ball da hinkommt. Das sehe ich ein bisschen anders. Es ist ein langer Ball, der reinkommt. 2 gehen ins Kopfballduell. Der kann auch mal wegfliegen.
Ja, und dieses Verspringen auch noch, ne?
Genau, so. Das ist dann der zweite Punkt. Also A, er sieht den Ball. Nee, der kann auch weggeköpft werden. So, du stehst als Verteidiger natürlich erstmal, machst einen Stemmschritt oder guckst dir die Situation an. Dann rutscht er durch. Und genau das, was du sagst, dann springt er auf. Und man sieht wunderbar in der Zeitlupe, dass er dann, also wenn er gerade ausspringt und normal auf ihn zukommt, wird ihn wahrscheinlich mit der Brust annehmen können und mit dem zweiten Kontakt rausnageln. So, nun springt er aber auf. Und seine Arme sind weit raus. Aber ich finde, er nimmt die Arme noch weg in dem Moment, wo er sieht, boah, der Ball springt jetzt aber blöd auf, der kommt jetzt ja so und zieht den Arm noch mal so an den Körper ran. Natürlich geht er dann an den Arm, zweifelsohne. Aber da der VAR, klare Fehlentscheidung, nein, ist es nicht, kannst es laufen lassen, meines Erachtens. Also für mich war es in dem Sinne auch im zweiten Anschauen kein Elfmeter, den du zwingend geben musst. Also es war eine unglückliche, blöde Situation und ja, für mich dann auch, eben kein.
Es ist was anderes, wenn der Arm natürlich abgespreizt ist oder so, ne? Also wenn der auf Schulterhöhe dann irgendwie an den Unterarm, an die Hand geht, brauchen wir nicht diskutieren. Aber so weit weg war er nicht und es war eben auch nicht Hand, Unterarm, sondern es war halt so dieser Schulter-Oberarm-Bereich. Ja. Und ihm da wirklich irgendwie eine Absicht zu unterstellen, eh nicht. Aber
nee, weil er macht die Arme ja wieder an den Körper ran, ne? Also ist nicht andersrum die Bewegung.
Ja.
Und deswegen, also boah, das war natürlich dann aus Sicht von Union natürlich dann sehr, sehr gut. Drüben fällt nur das Tor, klar, wäre auch abseits gewesen, aber es dauert sehr lange. Klar, ja, du musst dir die Bilder anschauen, aber dieses ganze Prozedere dann, ja, war schon wieder nicht so schön zu ertragen vor dem Fernseher.
Wir können, wenn wir so wollen, ein bisschen froh sein, dass es zumindest keine Auswirkungen aufs Ergebnis hatte und aufs Weiterkommen halt, weil sonst wäre die Diskussion, glaube ich, wirklich riesig. Aber wir reden trotzdem noch über den zweiten Elfer, den es für Union gab. Harry Kane, Ellbogen, trifft den Gegenspieler. Ja, er trifft ihn, geht ins Kopfballduell, trifft ihn mit dem Ellbogen. Beide haben die Arme oben. Für mich sind es völlig normale Bewegungen. Und ich mach's kurz, für mich ist es deswegen auch da kein Elfmeter. Also ja, auch da kann man wieder sagen, regelgerecht, der Schiedsrichter, auch das hat er erklärt. Regelgerecht vielleicht, und man kann den dann, wenn man es eben so auslegt, auch geben, aber im Sinne des Fußballs ist es für mich trotzdem keiner. Und Harry Kane hat es danach am Mikrofon bei uns auch so erklärt. Aber mich interessiert deine Sicht.
Ja, finde ich interessant. Ich sehe es ein bisschen anders. Weil die Bewegung, also du hast 2 Armhaltungen, einmal hängt der Arm von Harry Kane und der andere ist der Ellbogen, der schon für mich entscheidend rausgeht und ihn dann auch am Kopf trifft. Klar, Timing, er ist eher in der Luft, er ist höher und das sieht natürlich dann auch unglücklich aus, dass er dann eben auch am Kopf oder am Hinterkopf trifft, aber er trifft ihn. Es ist eine Ausholbewegung, eine leichte, der Ellbogen ist ausgefahren. Sehe es ein bisschen anders als Kompany nach dem Spiel, da hat er auch vehement gesagt, dass es für ihn überhaupt kein Elfmeter ist. Für mich ist der zweite Elfmeter Harry Kane klarer als der von Jonathan Tah. Und ich war auch Innenverteidiger. Ist aber auch nicht so, dass ich immer sage, dass ich bei jedem Kopfball entsprechend auch so hoch gehe oder so hoch gehe. Deswegen so, ich bin auch hochgegangen, hat die Arme auch mitunter auch hängen lassen und ein bisschen hoch gehabt. Und für mich ist dann doch diese Bewegung oder dieses doch etwas sehr weite Ausfahren von Harry, ohne ihn der Absicht unterstellen zu wollen, für mich der Punkt, wo ich sage, das ist ein Elfmeter, den kannst du definitiv pfeifen.
Okay, spannend. Ja, grundsätzlich hast du natürlich auch beim zweiten Elfer das Thema Stürmer im eigenen 16er. Gab's hier und da schon mal, dass das schlecht ausging. Ja, irgendwie beides irgendwie schon Elfmeter, beide irgendwie nicht. Zwei strittige Szenen zumindest, über die man diskutieren kann, aber die jetzt letztendlich eben
aber,
für den Spielausgang gemacht haben.
Wahrscheinlich denke ich auch so, weil es gibt eine Situation, die ist bei mir hängen geblieben. Deswegen hasse ich das eben halt auch, dieses ja doch manchmal relativ klare Positionierung des Ellbogens, also Arme mal so ein bisschen hoch, ne, aber dann doch dieses und einen leichten, ich habe mal in Leverkusen, auch mit 60 damals erste Liga, Anfang 80. auch im Kopfballduell mit Lucio, auch dermaßen den Ellbogen an die Augenbraue bekommen, aufgeplatzt, alles getackert raus, tralala. Deswegen ist das immer so bei mir tatsächlich haften geblieben, wo ich immer sagte, und das war ein klares Ausholen, was ich jetzt bei Harry, wie gesagt, gar nicht so extrem gesehen habe, aber von daher finde ich es total kontrovers, wie auch da die Meinungen total auseinandergehen, ne? Also Kompany und Kane, klar sowieso, aber auch im Netz und so, viele, die sagen, klare Elfmeter, einige, die eben halt auch sagen, na nee, muss nicht unbedingt, also schön, dass der Fußball so viel Raum zum Diskutieren gibt.
Das wollte ich auch gerade sagen, deswegen macht es doch auch am Ende Spaß. Ich habe übrigens immer bei solchen Luftduellen in der Kreisklasse immer zurückgezogen. Ich hatte immer Angst vor Ellbogen und Fäusten und Köpfen und Stirn und so diese Gesichtsverletzungen, Nasenbeinbruch, da hatte ich wirklich überhaupt keine Lust drauf.
Also bei dir nur hoch und weit, also dich immer in die Kopfballduelle jagen.
Ja, ja, wenn wir mal zusammen spielen, wer weiß, vielleicht für die Bananenflanke, dann bringen die Bälle, ich bin da. Und dann noch Thema Elfmeter abschließend, Leopold Querfeld, also zweimal sowas von souverän, da benutze ich gerne den Ausdruck, kalt wie eine Hundeschnauze, und zum ersten Mal in der Karriere von Manuel Neuer immerhin 906 Spiele, zwei Elfmeter kassiert in einem Spiel, und man muss vor Querfeld muss man schon den Hut ziehen, ne? Also da steht der, ja, zumindest noch einer der besten Torhüter der Welt, eine absolute Legende, ein Weltmeister etc. etc. und du bleibst zweimal so kalt, nicht so easy.
Ja, hat mich auch beeindruckt. Wie du sagst, eiskalt, die Nerven behalten, K.O.-Spiel. Wichtige Elfmeter in der Phase hat er ganz geschmeidig, ganz marzipanös ausgeguckt und tatsächlich sehr gut verwandelt. Also muss ich sagen, Chapeau.
Marzipanös habe ich von dir schon lange nicht mehr gehört.
Das war mal
höher, konjunkturtechnisch.
Ja.
Jetzt fällt mir gerade noch ein, weil wir über Manuel Neuer sprechen, wir durften unser Mittwoch auch mit ihm unterhalten, beziehungsweise ehrlicherweise ich sogar, hatten ihn exklusiv im Interview und ich berichte zumindest noch zwei, drei Sätze dazu. Also erstmal muss man sagen, total angenehmer Mensch. Also wir haben uns vor dem Interview kurz unterhalten, so wie er es eigentlich sieht, im Winter jetzt da im Tor stehen und so, ob er da eigentlich Bock drauf hat, ob ihn das nervt, ob die Finger kalt werden. Und er meinte, boah, im Training kein Problem, aber bei Spielen muss man schon aufpassen. Gerade dann noch bei Minusgraden und als Bayern-Keeper kriegt man hier und da halt dann nochmal wenig zu tun.
Ja.
Ja, also total angenehm, wurde auch ein bisschen gelacht und so, also er war auch locker drauf. Und ja, inhaltlich jetzt nichts ganz, ganz Neues, aber hat nochmal gesagt, die WM ist für ihn kein Thema, er konzentriert sich auf den Club und hat vor allem auch gesagt, dass er sich mit der Entscheidung Bayern-Zukunft noch Zeit lassen will, dass er genau auf seinen Körper hören will. Und das dann erst entscheidet. Also da müssen sich die Bayern-Fans noch ein bisschen gedulden, bis da eine Entscheidung fällt, was den Sommer betrifft. Und ich glaube, ich hab's dich bestimmt auch schon gefragt, auch hier im Podcast, aber was ist dein Gefühl? Macht er noch weiter? Ich habe meine Ansicht ist mittlerweile, dass es sein lässt im Sommer, ist aber absolut nur ein Gefühl, ohne irgendwelche Fakten oder sonst was.
Ich glaube tatsächlich, dass er es, dass er die finale Entscheidung für sich tatsächlich noch nicht getroffen hat. Das, was er sagt, nehme ich ihn zu 100% ab, eben halt zu schauen die nächsten Monate, wie fit bin ich, macht mein Körper mit, kommt da möglicherweise nochmal eine Verletzung rein, dass du nochmal wieder irgendwie 4-5 Wochen ausfällst, was ich ihm natürlich nicht wünsche, sondern hoffe, dass er stabil und fit bleibt. Und dass er dann in sich reinhorchen wird, dass er genau auch beobachten wird, wie er performt, wie er in den kommenden Monaten hält, welchen Einfluss er auf das Spiel hat, welchen Impact und daran dann wirklich für sich die Entscheidung zu fällen, ob es der richtige Zeitpunkt ist, aufzuhören oder nicht. Weil es gibt natürlich viele Fußballgrößen, die genau an diesem Punkt stehen und sagen, ist es jetzt der richtige Moment, aufzuhören, um mein Denkmal komplett so poliert stehen zu lassen? Will ich dann doch nochmal mit Krampf nochmal sagen, komm, ich mach nochmal ein Jahr weiter, weil ich fühle mich eigentlich ganz gut. Und ich glaube, diesen Punkt wird Manuel bei sich nicht zulassen. Dieses eigentlich könnte ich ja vielleicht noch und so weiter. Und deswegen wird er diese Entscheidung ganz genau abwägen und für sich dann auch tatsächlich im neuen Jahr dann irgendwann entscheiden und dann eben auch die finale Entscheidung verkünden. Und die Zeit muss man ihm geben und deswegen, da kann ihn auch keiner einen Rat geben. Das wird er ganz alleine für sich möglicherweise dann mit seiner Frau oder mit seinen Ängsten fällen und das wird dann auch die richtige Entscheidung sein.
Wichtig, glaube ich, aus Bayern Sicht, dass man sich da nicht sowas, ja, man kann glaube ich schon sagen, leistet wie bei Thomas Müller und sagt, ey, der entscheidet das und am Ende sagt man dann doch von sich aus, nee, wir machen doch nicht mehr weiter. Da darf man sich nicht in die Nesseln setzen, würde ich mal behaupten. Wie war das bei dir eigentlich damals? Thema Karriereende, wie hast du es entschieden? Fiel es dir leicht?
Nee, fiel es nicht, weil eine Verletzung meine Karriere beendet hat und sozusagen für mich entschieden hat. Ich wollte noch ein Jahr weiterspielen. Hatte eine Option im Vertrag drin, dass ich bei einer gewissen Anzahl von, ich glaube 25 waren es, der Vertrag sich automatisch verlängert. Ich war Capitano in Haching, war Stammspieler und hätte diese Anzahl der Spiele erreicht und hätte dann eben auch für mich selber gesagt, ich will dieses eine Jahr nochmal auskosten, bewusst für mich die Entscheidung fällen dürfen und können, wann ich meine Karriere beende. Und dann kam der Kreuzband Riss dazu, der dann letztendlich mit 35 war ich da eh im Spätherbst, wenn ich sogar schon im Winter meiner Karriere war und dann ja wurde mir die Entscheidung abgenommen und das war extrem bitter, weil dann dieses ganze Profi-Dasein, was ich 16 Jahre erleben durfte, von heute auf morgen mir genommen wurde, also tatsächlich. Und das war am Anfang schwer zu akzeptieren, weil wie gesagt, ich wollte das nochmal in allen Facetten so ein bisschen genießen, nochmal die Spiele anders mitzunehmen, eben bewusst mit den Gedanken, das ist jetzt meine letzte Saison, danach höre ich auf. Und aber es kommt, wie es kommen soll, das ist ja mein Credo. So bin ich zu Sky gekommen, es wurde gecastet, 2011, dann eben mit vom Beginn an dabei.
Und warum auch immer wurde sich für dich entschieden.
Keiner weiß wieso. Bis heute.
dann lass uns noch mal kurz zwei, drei, vier Aspekte vom Spiel abdecken. Es gab ja schon diesen, also ich finde vor allem spielerisch schon einen relativ klaren Unterschied zwischen Halbzeit 1 und 2. Warum ist das eigentlich so? Also klar, Halbzeitansprache, taktische Anpassungen, Wechsel etc. spielt rein, wenn es die denn gibt. Aber du hast ja oft so dieses, hey, was ist denn jetzt passiert? Es war doch nur 15 Minuten Pause. Wie erklärst du dir das, dass es diese Unterschiede gibt?
Generell bei den, also ich würde es jetzt erstmal kurz auf die Bayern beziehen. Ist es so, dass sie die Club-WM gespielt haben, eine kurze Vorbereitungsphase gehabt haben, extrem überragenden, tollen Fußball gezeigt haben mit einer Dominanz, mit einer Leichtigkeit, mit Kilometer, die sie abspulen pro Spiel, mehr als der Gegner, wo man immer denkt, so ja eigentlich ne, müsste der Gegner viel mehr laufen als die Bayern. Nein, also in einer brutalen Intensität, wofür wir die Bayern auch alle gelobt haben. Sie sind in allen Wettbewerben dabei, führen klar die Bundesliga an, bis auf die Niederlage Arsenal haben sie international wirklich herausragend tolle Leistungen gezeigt, Paris geschlagen, Chelsea geschlagen. Wir wissen um die Ergebnisse und auch die Art und Weise. Und du kommst jetzt natürlich auch in eine Phase durch Strapazen, durch viele Reisen, durch auch Anzahl der Spiele. Natürlich rotiert Kompany durch, das muss man sagen. Aber wenn man sich, glaube ich, die Statistiken auch mal anschaut, wie viele Minuten Harry Kane in den Klamotten hat, Upa und Tah und Kimmich und Diaz und Olise. Und da kommen wir schon dann auch wieder zu einer Stammmannschaft. Das ist nicht wegzudiskutieren. Und deswegen ist es jetzt auch gerade eine schwierigere Phase für die Bayern, dass sie eben halt nicht mehr dieses Programm und Pensum so abspulen können. Da spielt das zwischen den Ohren auch eine Rolle, dieser mentale Druck, diese ganze Belastung, die die Jungs da eben auch auf sich nehmen. Und deswegen ist es für mich vollkommen normal und legitim, dass da eben auch Spiele jetzt kommen, die ein bisschen anstrengender aussehen. Mhm. Aber am Ende ist es eine Qualität der Bayern, dass sie eben die Spiele gewinnen. Wie jetzt gegen Union, wie gegen St. Pauli, wie gegen Freiburg, dass sie sehr klar für sich dann nochmal gedreht haben. Und das ist eine Qualität. Aber es fällt in der Phase, wo sie sich jetzt befinden mit der Anzahl der Spiele, sieht es alles nicht mehr so leicht aus. Und das ist dann eben auch der Grund, den du ansprichst. Du spielst auswärts, du hast eine Atmosphäre, die Beine werden ein bisschen schwerer, du kommst in Situationen, ne, dann kommt der Anstoß auf einmal wieder, dann kommt das Publikum, dann gelingt dir auch nicht mehr das, was dir vorher gelingt, diese Leichtigkeit, dich spielerisch befreien zu können, weil dann vielleicht auch von mir aus der Platz nicht ganz so gut ist. Also ganz, ganz viele Aspekte, die damit reinspielen.
Spannend. Ja, grundsätzlich muss man festhalten, dass die Bayern auch mit der Härte und so der Einstellung von Union, die man ja auch sehr loben kann und muss, gut umgegangen sind. Josef Kimmich hat danach gesagt, es war ein einziges Ackern und Rammeln. bin ich schön ausgedrückt, dachte ich mir, dass du dich darüber freust. Das muss man, finde ich, auch festhalten. Und wenn man sich auch die Bilder nach dem Spiel ansieht, wie die da zusammen feiern, sieht man natürlich A, wie wichtig der Pokalwettbewerb ist für die Bayern. Endlich mal wieder Finale nach 2020 das letzte Mal, als es den Sieg gegen Leverkusen gab. Und aber auch, was da für ein Teamspirit herrscht, haben wir auch schon oft drüber geredet. Ja. Aber das war, finde ich, wieder total stellvertretend. Und die feiern miteinander, springen sich an. Und man hat das Gefühl, jeder mag den anderen, jeder gönnt dem anderen was. Und das ist halt dann so viel wert. Und dann gewinnst du halt auch so ein Spiel bei Union Berlin auswärts, dreckig mit 3-2. Stehst jetzt im Viertelfinale, hast, wie viele Punkte sind es aktuell? 8 Punkte Vorsprung in der Bundesliga. Stehst in der Champions League da. Worauf ich hinaus wollte, dieser Team-Spirit, also eben das Kämpferische, aber auch das Feiern nach dem Spiel, das war mal wieder stellvertretend, ne?
Ja, und sie haben ja recht in den Aussagen. Harry Kane, Kimmich sagen, du, wir sind weiter. Wir haben das Spiel gewonnen. Wir überwintern im DFB-Pokal. Das, was du ansprichst, dass diese Sehnsucht der Bayern, dieses Selbstverständnis zu haben, mal wieder nach Berlin, nicht an die alte Försterei, sondern ins Olympiastadion zu kommen. Und das hat man gesehen nach dem Spiel. Das sieht man überhaupt nach den Spielen, aber gestern auch wieder extrem nach so einem Spiel dann eben auch, wo alles abfällt und du sagst, hey, wir sind weiter. Auffällig, Pavlovic. Dosiert er schon die Hände gehoben, da stand er mit in der Kurve, weil da wollte der ein oder andere ihn auch energischer so ein bisschen zum Springen und zum Feiern bewegen, wissen wir um seine Oberschenkelverletzung, dass man da natürlich dann ein bisschen vorsichtiger ist. Und einer ist mir noch extrem aufgefallen, was ich aber auch ja irgendwo nachvollziehbar ist, Sacha Boey, der hatte überhaupt keinen Bock. Der stand da in der, ich habe mir das zweimal angeschaut, stand ein bisschen weiter hinter, nicht ein Hopser gemacht, der war zumindest in der Kameraeinstellung, die man da sehen konnte, natürlich sehr frustriert, weil er natürlich jetzt auch sehr, sehr wenig Einsatzzeiten gerade bekommt und sollte reinkommen. Arsenal, wo er eigentlich reinkommen sollte, wo Kompany dann nochmal kurz anders entschieden hat aufgrund des Spielstands. Also klar, für ihn gerade auch eine bittere Phase, aber irgendwo auch nachzuvollziehen, wenn da ein bisschen Frust mithängt in den Klamotten.
Ist ja auch durchaus möglich, dass es im Winter dann vielleicht tatsächlich mal zu Ende geht mit ihm und den FC Bayern. Hat er eine starke Phase zuletzt oder sagen wir mal vor ein paar Wochen noch, aber jetzt spielt nicht mehr die große Rolle, wäre jetzt glaube ich nicht der ganz, ganz große sportliche Verlust für die Bayern, wenn es tatsächlich dann mit einem Abschied soweit ist irgendwann mal. Ich habe noch eine blöde oder gemeine Frage, die erstmal gemein klingt. Wir hatten ja auch 2 Eigentore gestern und es ist in dem Fall wirklich nicht böse gemeint, aber du hast auch mal 1-2 erzielt. Kannst du aus dieser Profi mit diesem schnellen Spiel, es ist was anderes als irgendwo im Amateurbereich, finde ich meistens. Du kommst teilweise nicht mehr weg. Aber kannst du noch mal erklären, wie passiert das meistens, so ein Eigentor auf diesem Niveau?
Ja, das erste war halt, Ecke rutscht durch, du stehst hinten am zweiten Pfosten, und das ist so ein Eigentor. Ich hatte 2 in meiner Karriere. Mhm. Das eine war ja das berühmte, in Anführungsstrichen berühmte, für mich gar nicht so tolle Eigentor, weil mich das, glaube ich, auch in der Phase so ein bisschen meine Karriere eingebremst hat. Das war natürlich eine Idee, die ich hatte, den Ball einfach zu klären. Aber ich hatte auch noch ein Eigentor. Das war mit 60 gegen Leverkusen sogar damals im Olympiastadion noch. Das war eine ähnliche Situation wie eben gestern auch. Ecke, scharf, rutscht durch, du stehst hinten am zweiten Pfosten relativ nah am Tor. hast überhaupt keine Möglichkeiten, durch das ganze Gewimmel, was da ist, überhaupt deinen Körper in irgendeine Richtung zu bewegen, sondern da fällt dir einfach ans Knie und an den Oberschenkel, so wie gestern auch. So kommt er rein. Und so war es bei mir damals auch gegen Leverkusen, Ecke, Ulf Kirsten, wie immer, auf dem ersten Pfosten, kommt nicht wirklich hin, der Ball rutscht durch. Ich stehe vorne auch, ich glaube, 1 Meter, 2 Meter vorm Tor, rutscht irgendwie durch. Also überhaupt keine Chance, dich zu bewegen, fällt halt mal rein. Das sind Dinge, die passieren im Fußball. Da kannst du auch gar nichts gegen machen. Und das Zweite, war ein bisschen, dämlich in dem Sinne, weil Renault, das sieht man schön in der Wiederholung, ein klares Kommando gibt. Aber er ist halt eben auch schon der Abwehrspieler in der Bewegung drin, will verlängern, beziehungsweise den auch irgendwie klären und klärt ihn dann ins eigene Tor. Renault, klar, gibt das Kommando, zieht deinen Kopf dann noch weg, wenn er schafft, dann boxt den Renault wahrscheinlich raus. Das sind Situationen, da musst du dich entscheiden und manchmal bist du so in der Bewegung, dass du gar nicht mehr wegkommst und gehört zum Fußball dazu.
Es geht auf dem Niveau halt auch wirklich wahnsinnig schnell. Gestern gab es ja im Parallelspiel bei Bochum Stuttgart gab es auch noch ein schönes Eigentor, wenn man so will, von Philipp Strompf. Der tat mir auch wirklich leid.
Ja.
Ein Eigentor plus rote Karte. Aber das war wenigstens schön anzusehen. Wird ihm, glaube ich, nicht wirklich helfen. Aber für uns war es unterhaltsam. Immerhin.
Und der Franz zum Beispiel, Beckenbauer. Gott hat ihn selig. Aber auch viele Eigentore gemacht in seiner Karriere. Also das passiert selbst den Größten.
Wenn selbst der Lichtgestalt das passiert, dann muss sich da keiner grämen. Einen kleinen Aspekt habe ich noch zum Spiel, also Thema Zeitspiel. Rani Khedira meinte im Interview danach, so ab der Pause gab es eigentlich schon Zeitspiel bei den Bayern. Erstmal hast du es auch so gesehen und ist es dann clever oder ist es unfair?
Ja, mit der Aussage kann ich gar nichts anfangen, weil ich das jetzt gar nicht so dramatisch gesehen habe.
Ich auch nicht übrigens.
Wenn sie auf die Hölzer bekommen, Stani lag einmal am Boden, und das ist doch vollkommen üblich und völlig legitim, da hier und dort mal die eine oder andere Sekunde vielleicht auch mal rauszuholen. Das macht Union Berlin umgekehrt beim selbigen Ergebnis. Das machen viele andere Mannschaften gegen die Bayern, wenn sie führen. Also ich habe da jetzt kein eklatantes Zeitspiel gesehen. Deswegen würde ich die Aussage von Rani jetzt direkt danach den Emotionen irgendwo geschuldet sehen, vollkommen normal, du bist gefrustet, machst ein super Spiel, bist nah dran, aber jetzt dieses komplette Minuten von der Uhr nehmen ab der zweiten Halbzeit, Beginn der zweiten Halbzeit, habe ich tatsächlich so nicht gesehen.
Nee, ich auch nicht. Ich glaube, also Rani Khedira auch ein total reflektierter, intelligenter Typ. Ja. Ich glaube, da war es wirklich so die Enttäuschung. Wenn das jetzt ein 0-3 gewesen wäre, dann wäre es vielleicht auch was anderes. Aber dadurch, dass es dann so knapp war und auch kurz vor Schluss noch die Chance zum Ausgleich gab, irgendwo auch dann nachvollziehbar. Jetzt haben wir noch Leverkusen, Stuttgart, Leipzig, Pauli, Freiburg, Hertha und Kiel mit drin und eben die Bayern. Auch viele Ex-Vereine von dir. Sonntag ist die Auslosung. Ja. Hast du entsprechend einen Wunschgegner für die Bayern im Viertelfinale?
Habe ich nicht wirklich tatsächlich. Du sagst, drei meiner Ex-Vereine sind noch mit dabei. Da freue ich mich extrem. Holstein Kiel, SC Freiburg, Leverkusen. Deswegen hoffe ich, dass eine meiner Ex-Mannschaften möglicherweise ins Pokalfinale kommen wird. Deswegen sollen sie vielleicht gar nicht so viel, vielleicht nicht die Bayern, Holstein jetzt vielleicht nicht die Bayern bekommen in der Allianz Arena oder wie auch immer. Also das nein, hab da tatsächlich, geh da völlig entspannt in diese Auslosung rein. Und wie sieht's bei dir aus? Hast du da so ein
Spielchen vor Augen? Ja, also ich, so Stuttgart-Leipzig könnte ich mir zum Beispiel gut vorstellen, wäre so ein schönes Viertelfinalspiel und dann wünsche ich mir irgendwie, dass es im Finale dann Leverkusen wird. Oder einer der kleineren, also dass Hertha oder Kiel sich vielleicht irgendwie durchsetzen können bis ins Halbfinale oder Finale. Und also, wenn ich mir jetzt aus neutraler Sicht eine Wunschkonstellation ausdenken könnte, dann wäre es, dass Bayern im Finale gegen einen der Zweitligisten spielt und es knapp wird. So, also dass es dann kein klares Ding wird und dann freut man sich auch als neutraler Fußballfan.
Ja.
Bin gespannt. Sonntag wird ausgelost und dann sprechen wir natürlich nächste Woche zumindest mal kurz schon mal drüber, auch wenn die Spiele dann erst im Februar stattfinden. Und das Finale dann am 23. Mai, Olympiastadion Berlin, wissen wir alle. Und man muss jetzt schon sagen, Bayern muss eigentlich klarer Favorit sein auf diesen Pokalsieg. Auch Pokalsieg eigene Gesetze, und man weiß nicht, wie es weitergeht, personell etc. Aber trotzdem muss man das festhalten, oder?
Ja, natürlich. Wenn du jetzt auswärts spielst in Leipzig oder in Leverkusen, wie auch immer, dann klar sind das auch Spiele, die du dann auch erstmal als FC Bayern bestehen musst, aber mit der Form, mit der Verfassung, mit dem Kader, mit dem auch lange nicht mehr Erreichen des Finals, mit dieser Gier und diesem Willen, da auch mal wieder hinzukommen als FC Bayern München, sehe ich das auch so, dass die Bayern da Favorit sind. Aber wie gesagt, schauen wir uns mal die Paarungen an, die da kommen werden und wer dann nachher tatsächlich im Finale steht.
So, dann haben wir, glaube ich, das Thema Pokalspiel der Bayern zumindest abgehakt. Und ich hätte als kleine Überleitung die Frage an den Ex, also an dich, an den Ex-Profi. Dein schönster Pokalmoment, gibt es einen? Fällt dir einer ein?
Schönster?
Ja. Oder schlimmster?
Ja, habe ich zwei Elfmeterschießen, Allianz Arena gegen Hertha weitergekommen. Elfmeter natürlich versenkt.
Klar.
Das sind immer Emotionen tatsächlich, wenn du im Elfmeterschießen, damals gegen Aachen sind wir auch mal weitergekommen. Ich weiß gar nicht, ob es Leverkusen oder ob es auch 60 war. Also im Elfmeterschießen weiterzukommen im DFB-Pokal, das sind Emotionen, weil du dann eben halt über die Verlängerung dann eben diese entscheidende Phase des Elfmeterschießen kommst, wenn du hingehst zum Punkt und dann eben mit all den Emotionen weiterkommst. Das waren schöne Erlebnisse und ja, das Schlimmste ist war natürlich Allianz Arena. 60 gegen Bayern sind in der Verlängerung und in der 119., 120. Minute Elfmeter für den FC Bayern. Also ich war gedanklich im Elfmeterschießen, hab mich gegen Oli Kahn antreten sehen und dann kam das Foul. Dann kam der Elfmeter, Ribéry schießt, der wurde nochmal zurückgenommen und dann macht Franck den Schnuffi und chippt den in die Mitte rein. Und das war ja extrem, also das war eine brutale Enttäuschung. Also in der Verlängerung ist sowieso bitter, aber in der 120. Minute mit einem Elfmeter, der meines Erachtens auch fragwürdig war, war das tatsächlich mein bitterster Pokalmoment, den ich erleben musste.
Nachvollziehbar.
Ja.
Du, dann lass uns noch ein kleines Extra-Thema aufmachen, das wir uns überlegt haben. So Thema defensives Mittelfeld, Thema Sechser, Achter. Gerade ist ja so Josua Kimmich, Alex Pavlovic, über den wir auch gleich noch kurz sprechen, wurde ja gestern ausgewechselt. Ist gerade gefühlt so die Go-To-Kombi, nicht nur gefühlt, sondern ist so in den wichtigen Spielen gegen Arsenal, im Pokal, in den wichtigen Bundesligaspielen, läuft es eigentlich immer wieder auf die beiden hinaus. Zu Recht aus deiner Sicht und wieso entscheidet sich Kompany für die beiden?
Für mich zu Recht, weil ich finde, Pablo, was wichtig ist bei ihm, jetzt muss man natürlich die genaue Diagnose bei ihm abwarten, aber wenn er gesund ist, wenn er fit ist, hat er so einen Impact auf das Spiel der Bayern mit seiner Antizipation, mit seinem Passspiel, mit Erkennen von Situationen, auch vertikale Pässe spielen zu können, Ruhe am Ball zu haben unter Drucksituationen, also trotz seiner Größe sehr geschmeidig, also macht Spaß, ihm zuzusehen und ja, mit jedem weiteren Spiel, mit jedem weiteren Rhythmus, kommt er immer besser in die Partie rein und
macht. Man vergisst das manchmal fast, dass er erst 21 ist, ne?
Ja. Und die ergänzen sich gut, Kimmich und Pavlovic haben auch eine gute Positionierung. Mal ist der eine ein bisschen weiter vorne, dann lässt sich der andere ein bisschen weiter fallen. Also das harmoniert da schon sehr gut. Das Erkennen von Situationen, auch wann ich erkenne, dass Kimmich ein bisschen weiter vor ist und ich dann doch den defensiveren Part einnehmen muss. Die harmonieren schon sehr gut miteinander und deswegen ist es für mich auch, wäre es auch für mich das 1A-Duo im zentralen Mittelfeld. Und mit Blick auf die WM, wir sind in einem WM-Jahr, ist es natürlich auch für Goretzka, ja, dann bitter, wenn er eben halt auch nicht auf die Vielzahl der Minuten kommt, gestern eingewechselt worden. Ja, für mich dann auch, klar, es ist schwer, in so eine Partie dann auch reinzukommen, aber dann eben halt auch nicht mit dem Impact oder auch gerade das, was er bringen sollte, mit seiner Körperlichkeit, die Löcher da so ein bisschen im Zentrum zu stopfen, dann eben auch, nicht ganz so auffällig gewesen. Finde, das ist momentan das richtige Duo. Ich weiß nicht, wie sieht es bei dir aus? Siehst du wahrscheinlich ähnlich, oder?
Ja, also wirklich komplette Zustimmung. Ich finde, Leon Goretzka auch die vergangenen Wochen ist fast schon zu wenig, eher schon Monate. Guten Appetit. Was isst du da?
Mandarine, Vitamine.
Ah ja, schön.
Sind Vitamine da und Naschen.
Ja. Ah ja, stimmt. Ja. Ja, ich finde ihn, du hast gerade beide Aspekte angesprochen, also sowohl so dieses Defensive, ich fand ihn da schon deutlich stärker, deutlich präsenter, deutlich zweikampfstärker und dann aber auch, was das Offensive betrifft. Ich gucke gerade nebenbei, der hat in dieser Saison ich hatte so im Kopf, aber war mir nicht sicher, noch keine einzige Torbeteiligung. Kein Assist, kein Tor in immerhin 19 Spielen, immerhin knapp 900 Minuten. Und das zeigt dann schon ganz gut, dass ihm so bis, ja, irgendwie fehlt ihm so dieses letzte Quäntchen, finde ich. Die Spritzigkeit, die Entschlossenheit. Klar, irgendwo dann wahrscheinlich auch das Selbstvertrauen. Und er tut sich wirklich schwer. Und entsprechend ergibt diese Kombination Pavlović-Kimmich auch total Sinn aus meiner Sicht. Und er hat auch nicht diesen Impact, wenn er reinkommt. Hast du auch gerade angesprochen. Bin gespannt, wie es mit ihm weitergeht, weil er hat natürlich auch andere Ansprüche an sich.
War das Quote jetzt nur Bundesliga? Weil hat er nicht gegen, was war es, Paris oder so, hat er doch ein Tor vorbereitet, den Schnuffi, den er dann in den Schnitt durchspielt? Oder war das, gar nicht, das war Nationalmannschaft. Denkfehler, ich bin bei der Nati. Nee, alles klar, alles gut.
Ja. Er spielt zwar meistens, er kommt zumindest meistens rein, oder steht eben, stand immerhin auch in der Bundesliga neunmal in der Startelf diese Saison. Aber ja, nochmal, so ganz überzeugend ist es aktuell nicht. Bin mal gespannt, wie es weitergeht mit ihm. Und dann ist die Frage, was ist mit einem Jungen, der nachkommt, der auch schon ziemlich weit ist, finde ich. Das kann ich schon mal vorwegnehmen. Tom Bischoff, auch oft jetzt als Linksverteidiger eingesetzt, spricht natürlich auch für ihn, dass er da variabel ist. 20 Jahre jung. Auch bei ihm vergisst man es hier und da, finde ich schon manchmal. Wie siehst du ihn bisher? Bei den Bayern ist er schon komplett angekommen?
Ja, ich finde schon, er kriegt seine Einsätze, macht es wirklich sehr, sehr gut. Als Linksverteidiger ist er jetzt auch immer eine Frage der Interpretation der Rolle. Das ist ja jetzt nicht, dass er den kompletten linken Verteidiger geben soll, sondern dann ja eben auch im Ballbesitz, was die Bayern ja durchaus auch viel haben, sich in den Halbräumen bewegt, sozusagen auch fast so ein Halbraumspieler ist, dann so fast eine halbe Sechserposition einnimmt. Und der hat so viel auch Ruhe am Ball, so ein überragenden linken Fuß, was Pässe angeht, Freistöße, Standards, Ruhe am Ball, gefällt mir richtig gut. Klar hat er, gerade was seine möglicherweise auch Paradedisziplin oder Paradeposition angeht, mit Kimmich, Pavlović natürlich, der auch zwei extreme Spieler auch vor sich noch, aber da haben die Bayern einen super Transfer getätigt.
Finde ich auch.
Ich glaube, von dem werden wir in Zukunft noch viel sehen, auch in der U21, die letzten Spiele, was er da gemacht hat, Tore erzielt, vorbereitet, diesen Weg auch zu gehen über die U21, wenn du oben bei der A-Nationalmannschaft nicht eingeladen bist, sich da auch nicht zu schade zu sein, sondern da voranzugehen. Das ist ja auch wichtig. Und diese Rolle nimmt er super ein in der U21 und der wird noch für sicherlich sehr, sehr gute Spiele bei den Bayern sorgen.
Das glaube ich auch. Er hat eben auch schon 3 Assists auf dem Konto. War dieser Pass gegen Leverkusen der überragende? War das sogar? Ich glaube, das war
auch ein Assist. Ne? Serge Gnabry, ja, genau. Ja, genau, den er da wirklich herausragend, ja.
Wie du sagst, an dem werden die Bayern-Fans noch Freude haben. Und was man auch, finde ich, nicht vergessen darf, zumindest ein kleiner Aspekt, er hatte die ersten Saisonspiele sogar noch verpasst mit einer Blinddarm-OP, ne? Ist jetzt nicht der allergrößte Eingriff natürlich, aber es ist trotzdem eine Operation. Und da dann direkt auch wieder zurückzukommen, fit zu sein, zu spielen, Leistung zu bringen, das ist dann schon noch beeindruckend.
Und möglicherweise, ganz sympathischer Kerl, ja? Stimmt. Also auch in der Mixzone oder so, total umgänglicher, netter, bodenständiger, sympathischer Typ, ja, der Spaß macht. Ich glaube, Mehmet Scholl freut sich auch. Spaß beiseite, das macht Spaß, wirklich.
Komplette Zustimmung, auch da. Und möglicherweise könnte er ja jetzt auch eine ernsthafte Option werden für die Doppel-6. Also noch ein bisschen ernsthafter ist eh schon, weil Alex Pavlović verletzt raus musste, kurz nach der Pause. Wohl nichts Schlimmes, Vincent Kompany hat danach zumindest so ein bisschen Entwarnung gegeben, meinte, ja, es ist nichts Schwerwiegendes, aber kann natürlich trotzdem sein, dass er jetzt 1-2 Spiele verpasst. Gucken wir mal, was morgen auf der Pressekonferenz so gesagt wird. Wahrscheinlich, also auf jeden Fall mit Kompany, wahrscheinlich auch mit Christoph Freund. Morgen 10 Uhr wird die stattfinden. Und danach haben wir wieder eben dann wahrscheinlich Christoph Freund auch kurz im Interview. Mal gucken, was sie zu erzählen haben. Hast du ein kleines Update parat bei Fonzie Davis und bei Jamal Musiala? Ich kann sagen, ich habe tatsächlich vor dem Interview mit Manuel Neuer am Montag, da ist ja diese kleine Kantine direkt neben dem Pressekonferenzraum, wo die Spieler eben auch Mittag essen. Da war die Tür dann mal auf und dann kam Fonzie rein und meinte, are you doing a live? Also irgendwie, ob wir eine Schalte machen oder so, oder ob er die Tür kurz auflassen kann. Und dann habe ich kurz gefragt, Fonzie, wie fühlst du dich eigentlich? Auf Englisch natürlich. Und er meinte, gut.
Kannst du Englisch?
Also dafür hat es zumindest gereicht. Ja. Und er meinte, nee, sieht gut aus. Und er hofft eben, dass er weiter auch wieder spielen kann. Hat er auch Kompany auch letztens schon mal gesagt. wann schätzt du, ist es soweit? Fangen wir mal mit Fonsi an, mit Alphonso Davies.
Kader Stuttgart, vielleicht. Ansonsten wird er jetzt zeitnah im Kader dabei sein. Bei Jamal sieht das auch tatsächlich, also jetzt nicht, dass er gegen Stuttgart im Kader ist oder gegen Lissabon dann, das nicht, aber bei Jamal sieht das auch gut aus. Immer mehr Vertrauen in sein Sprunggelenk, in sein operiertes, den Mittelfuß, kurze
Bewegung, Drehung. Macht schon wieder viel mit
Ball. Ja. Genau, viel mit Ball, Drehung, Abstöße, na, das Steigerungsläufe auch mit entsprechendem Tempo schon. Das sieht rund aus. Am Anfang habe ich gedacht, die ersten Läufe, die er gemacht hat, aber völlig legitim, fair enough. Sah es noch ein bisschen unrund aus, Schonhaltung, völlig normal, aber das sieht gut aus bei Jamal. Und eigentlich war ja das Ziel, dass er im Dezember möglicherweise noch ein paar Minuten bekommt. Bleibt abzuwarten, da werden die Bayern sicherlich kein Risiko eingehen, dass er da dann eben gesund möglicherweise auch im neuen Jahr spielt. Aber Fonsi, wie gesagt, da erwarte ich tatsächlich in den nächsten, ich sag mal, ein, zwei Partien, dass er da möglicherweise in den Kader reinrutscht.
Letztes Spiel gemacht am 15. März 2025, also könnte dann darauf hinauslaufen, dass es tatsächlich diese klassischen 9 Monate sind, die man ja beim Kreuzbandriss immer so als Anhaltspunkt sozusagen hat, man es dann auch wieder klappen könnte mit den Spielen. Sind wir gespannt, freuen uns, glaube ich, beide, wenn die wieder auf dem Rasen stehen, auch als neutrale Beobachter, und die Bayern-Fans werden sich umso mehr freuen. Jetzt hast du die Spiele schon angesprochen, Samstag geht's gegen Stuttgart in Stuttgart, Dienstag geht's gegen Sporting in der Allianz Arena. Ich glaube, wir können die beiden Spiele vielleicht so ein bisschen zusammen abfrühstücken. Bayern geht in beide Spiele als Favorit, aber in beide Spiele wird es nicht einfach. Das würde ich so ein bisschen drüber schreiben. Und so diese, was du auch vorher erklärt hast, diese Fitness und Club-WM und diese ganzen Aspekte, dass es langsam einfach ein bisschen viel Belastung wird, kann da natürlich auch wieder gefährlich werden für die Bayern.
Ja, gut, Stuttgart auch entsprechende Belastung. Finde aber, dass es sicherlich ein sehr schweres Spiel für die Bayern wird. Ich habe Stuttgart auch gegen Augsburg gesehen. Das war gut vom Ergebnis relativ knapp, aber auch mit der Wucht, mit der Stimmung im Stadion, auch mit der momentanen Verfassung, jetzt lassen wir mal das letzte Bundesligaspiel weg, aber davor auch mit der nötigen Entwicklung, auch von den Ergebnissen her, sich stabilisiert, Undav in einer sehr, sehr guten Verfassung momentan, der
Form seines Tore, Lebens vielleicht.
Wirklich, also das wird ein munteres Spielchen, ne? Also da bin ich gespannt. Darf auch nicht vergessen, Bayern auch heute erst wieder Rückreise, ja, die werden heute nichts machen, morgen ist dann schon wieder Abschlusstraining. Stuttgart hatte das frühere Spiel, weiß gar nicht, gehe davon aus, dass sie auch am Spieltag selber dann zurückgeflogen sind, und ja, das sind alles so kleine Nuancen, die dann möglicherweise eine Rolle spielen können. Leicht favorisiert möglicherweise die Bayern, aber das wird ein geschmeidiges Spiel, freue mich.
Das glaube ich auch, ich freue mich auch. Dennis Undav, 15 Spiele, 9 Tore, 3 Assists, irre Quote. Und obwohl der auch zu Saisonbeginn noch einen Innenbandriss im Knie hatte, wenn der die Spiele alle gemacht hätte, dann wäre er vielleicht auch nochmal die paar Prozent fitter. Und ich liebe ihn auch als Typen übrigens, also nicht nur als Fußballer, sondern auch als Typen.
Guter Mann. Ja, Mikro macht Spaß mit ihm, ja. Und ich bin gespannt tatsächlich, das kurz nochmal mit kleinen auch Vorausblick auf den VfB Stuttgart. Ito jetzt immer mal wieder mit Kurzeinwechslung, und aber wenn er kommt, total stabil.
Mhm. Gestern Pässe. In einem Zweikampf dachte ich mir auch, ey, wie der da direkt wieder reingeht mit einer Intensität.
Ja, und letzter Heimspiel auch, Diagonalpass rüber auf die andere Seite, auf Odyssee war es, glaube ich, wo dann auch ein Tor entsteht. Gegen seinen Ex-Club findet Stani momentan auch nicht ganz so stabil. Macht's okay, aber auch gestern. Ja, gerade auch im Passspiel, ne, im Spiel nach vorne, das wirkt momentan nicht ganz so glücklich, muss ich ehrlich gestehen. Und deswegen bin ich mal gespannt, ob möglicherweise dann Ito sogar mal die Möglichkeit bekommt, von Beginn an aufzulaufen.
Ja, wäre vielleicht ein guter Zeitpunkt. Hat bisher, ich gucke gerade parallel, also hat 10 Spiele gemacht bisher für die Bayern. Also echt bitter. Kam ja 24, 25 schon. Und ja, dann eben diese beiden Mittelfußbrüche. Hoffen wir mal, dass jetzt der Körper hält.
Unbedingt.
Ansonsten gibt es noch zu sagen, auch als kleiner Service für die Bayern-Fans, Dienstag frühes Spiel, also früher Anpfiff in der Champions League, für uns auch ein bisschen entspannter. Wir sind zusammen im Stadion, Torben, weil wir ein bisschen eher ins Bett kommen, hast du aber auch nichts gegen, ne? Weil die Champions League-Abende mit 21 Uhr Anstoß, so vor 1 ist man dann nicht zu Hause, eher noch später.
Aber ich gehe in mein Bett, nicht in deins.
Ach so.
Ja, aber du hast ja,
können wir spontan
ein bisschen früher ins Bett, aber
nein,
lass es. Ausgeschlossen.
Nein, ich gehe nach Hause zu meiner Frau.
Na gut.
Ja, aber du hast recht. Ich freue mich tatsächlich, dass wir zeitiger dann die Allianz Arena
in unsere können. Betten.
Und dann in unsere und dann am nächsten Tag eben halt auch zeitig und pünktlich den Podcast wieder aufzeichnen.
Absolut, genau.
Ja.
Könnt ihr euch drauf freuen? Wir beide so ein bisschen ausgeschlafen zumindest. Gucken wir mal, ob wir noch jemanden mit ins Boot bekommen. Ansonsten bin ich echt auch gespannt auf diesen beiden Spieler. Also es ist jetzt so ein bisschen Schlussspurt bis zur Winterpause, wo die Bayern einfach noch durchbeißen müssen und gucken müssen, dass sie die Dinger dann einfach gewinnen. Und dann hast du so eine gute Voraussetzung für die Zeit nach der Winterpause mit großem Vorsprung in der Bundesliga, mit sehr, sehr guten Aussichten in der Champions League weiterzukommen, mit einem Viertelfinale im DFB-Pokal. Und ja, dann kann sich Bayern auf 2026 freuen mit der Chance auf eine Quadrupelsaison. Den Supercup haben sie ja schon gewonnen in Stuttgart.
Siehst du mit Blick auf die Spiele jetzt verbleibenden in der Gruppenphase der Champions League, nenne ich mal so, da irgendwo noch die Möglichkeit, die Gefahr, dass die Bayern Lissabon, Gouloir und Eindhoven, dass da möglicherweise noch irgendwas passiert, dass sie auf einmal rausrutschen da aus den ersten 8?
Nee, also müsste schon mit dem Teufel zugehen, würde ich behaupten. Im Grunde muss Bayern mit ihrer Anspruchshaltung die 3 Spiele auch gewinnen. Ich glaube, dass das letzte, da darf ich dann auch mit vor Ort sein, auswärts gegen Eindhoven, das wird dann nochmal interessant, weil auch die Atmosphäre da eine gute ist, eine spannende ist. Aber ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass bis dahin Bayern schon sicher unter diesen besten 8 ist. Ja, bisher ja nur dieses eine Spiel verloren, sonst alles gewonnen. Risiko nicht besonders groß, siehst du ähnlich wahrscheinlich.
Sehe ich eh nicht. Unterschreibe ich so, wie du es beschrieben hast. Ja. Und bin dann aber gespannt tatsächlich, welche 8 Mannschaften das dann am Ende sind, welche Teams dann nochmal eine extra Schleife drehen müssen, Playoff, und da möglicherweise dann auch mal vielleicht einen schlechten Tag erwischen, der dann möglicherweise dazu führt, dass man nicht weiterkommt. Also finde das Modell wirklich, macht Spaß.
Ich gucke gerade noch kurz parallel, hier 8. Spieltag, was wir da noch für Duelle haben. Und da ploppt zum Beispiel oben schon mal auf PSG gegen Newcastle United, kann man sich geben. Manchester City gegen Galatasaray, Dortmund, Inter Mailand.
Ja.
Da kommt schon mal noch was auf uns zu. Benfica Real kann man auch machen. Dann eben dieses Eindhoven Bayern, Frankfurter Tottenham Hotspur zu Gast, Monaco gegen Turin, Neapel, Chelsea. Das wird ein geiler letzter Spieltag, wo es eben noch dann viele Entscheidungen auch geben wird. Freuen wir uns drauf. Und wir freuen uns auf die nächste Podcast-Folge. Wie besprochen, gibt's die nächsten Mittwoch nach diesem Spiel der Bayern am Dienstag gegen Sporting Lissabon. Zumindest wieder mit uns beiden, Torben. Mal gucken, ob wir noch jemanden dazu gewinnen können. Und ansonsten, liebe Grüße, vielen Dank fürs Hören. Danke, Torben, und bis nächste Woche.
Liebe Grüße raus an alle und weiter fleißig hören.
Wir sind 4, der FC Bayern Podcast von Sky Sport.
Hey, mein Name ist Martin Hemmen. Ich bin Holländer, ich bin Autor, Coach, Kampfsportler und Musiker. Und weißt du, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du etwas fühlst. Lange Zeit habe ich genau das vermieden. Kälte, Schmerz, Stille, all das, was unangenehm ist. Aber genau dort, in diesen Momenten, habe ich gemerkt, was es wirklich heißt, lebendig zu sein. Mein Hörbuch mit dem Titel »Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du was fühlst«, ist eine Einladung, wieder zu spüren. Mit Geschichten aus meinem eigenen Leben, mit Wissen aus Wissenschaft und Praxis und mit Übungen, die dich Schritt für Schritt zurück in die Verbindung mit dir selbst bringen. Und jetzt gibt's etwas ganz, ganz Feines. Die Talk Edition. 90 Minuten zusätzliches Material. Ein ehrliches, tiefes und oft auch lustiges Gespräch zwischen mir und meinem langjährigen Freund Ben Grümmer. Die Talk Edition bekommst du exklusiv nur über meinen Werbepartner Audiotheka. Besonders cool, über den Mobilfunkanbieter Freenet sogar ein Probeabo gratis als Download. Schau mal auf www.fn.de/audiotheka. Wenn du dir mehr Tiefe, Präsenz und Lebendigkeit wünschst, dann ist das genau der richtige Moment, um anzufangen.